Wir freuen uns riesig, dass wir heute einen sehr spannenden Gast haben, nämlich den Herrn Professor Dr. René Spitz, deutscher Designwissenschaftler und Kommunikationsberater, der an der Rheinischen Fachhochschule Köln als Professor für Designwissenschaft, Designmanagement und Kommunikationsmanagement lehrt und auch forscht. Und genau das ist der zentrale Fokus seiner Arbeit, nämlich die Forschung der Designlehre. Und in der Hinsicht steigen wir ein in die Folge.
Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael March und Jordi Breu.
René, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist ja jetzt gerade 7:45 am Vormittag, also auch nicht ganz gewöhnlich, dass wir uns so früh zusammensetzen, aber schön, dass es funktioniert hat. Wo erreichen wir dich denn gerade, René?
Sorry, ihr erreicht mich gerade mit einem Frosch auf den Stimmbändern. Ich bin in meinem privaten, je nachdem, welche Tageszeit es ist, bezeichne ich es als Hobbykeller oder als Sendestudio. Ich bin in meinem Homeoffice, kleiner Raum, den ich mir mit Beginn der Pandemie so eingerichtet habe, dass ich hier auch die Tagesthemen senden könnte. Ist kein Scherz. Also ich bin ja
Okay.
voll ausgerüstet. Ich habe die Pandemie als willkommenen Anlass für mich privat genutzt, um meinem Wahnsinn zu frönen, nämlich hier ein bisschen in Audio- und Videotechnik zu investieren, weil ich schon länger vorhatte, bestimmte Form von Podcast für den WDR zu machen. Und darum erwischt er mich jetzt hier. Also wir können das ja nicht.
Interessant, total nachvollziehbar, so dieser Wahnsinn mit. Darf ich fragen, René, wie sieht es so im Großen und Ganzen aus? Großes Mischpult, Kameras, Mikros oder wie kann man sich das vorstellen? Bin ich dir neidisch?
Das, ja, ach, um Gottes Willen, nee, wenn du hier wärst, wärst du nicht neidisch.
Ach so.
Das glaube ich nicht. Also, ich habe hier mehrere Leuchten aufgestellt, weil ich nicht wusste, ob wir heute Video oder nur Audio machen. Das heißt, ich bin klassisch Streitpunkt ausgeleuchtet. Ich habe hier im Moment 1, 2, 3, 4 Mikrofone aufgestellt, aber davon sind im Moment nur zwei angeschlossen. Ich hätte hier noch so ein Headset, weil ich nicht wusste, was passiert. Das Headset hat eigentlich einen sehr guten Sound. Und dann habe ich dann eben noch das zur Sicherheit Backup ein Mikrofon angeschlossen, auch ein Richtmikrofon an das iPhone, an das Smartphone. Das kommt einfach daher, dass ich seit über 20 Jahren für den WDR auch über Design berichte und da mit ganz vielen Leuten schon auch Interviews geführt habe. Und da ist mir von Anfang an eingebläut worden, das beste Gespräch nützt nichts, wenn du es nicht aufgezeichnet hast. Also bitte mach nicht nur eine Aufnahmetechnik, sondern mach zwei oder drei. Und so sieht es dann hier auch aus.
Ah, okay. Interessant.
Ja, natürlich cool, dass wir jetzt direkt auf jemanden treffen, der gerade im Audiobereich so
Stimmt.
schon sehr erfahren ist, gell? Ja, also grundsätzlich dieser Telefonsound ist jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen abschreckend, gell? Aber wir haben tatsächlich sehr schöne Erfahrungen gemacht mit unseren vorherigen Gästen, weil gerade dieses Gespräch übers Telefon irgendwie schon sehr entspannend wirkt. Ich weiß nicht, du wirst bestimmt den Domian kennen, gell? Also diese Form des Gesprächs, die hat irgendwie was. Und das war auch jetzt im Nachgang beim Anhören der Episode auch immer Genuss, weil man sich da so richtig fokussiert auf das Gespräch. Und dann, wenn es jetzt eher so um Videoaufnahmen geht, ist man oft einmal ein bisschen nervös und abgelenkt von dem, was man sieht. Und so kann man sich wirklich auf das Gehörte auch fokussieren. Aber
Ja,
schön, oder?
beim Video performt man direkt.
Ja, genau, so ist es.
Direkt so ein bisschen Teil des
Oder eben nicht,
der
also
Sehgewohnheiten. Ja.
in so schläfrigen Team-Meetings oder so, wo man dann die Gegenseite sieht, die eben nicht performt, sondern eher am Schlafen ist.
Ich habe Studierende, die haben sich einen Bildschirmhintergrund so aufgenommen, dass sie ganz entspannt, halb aufmerksam, aber noch glaubwürdig in die Kamera gucken. Dann auch so als 3 bis 5 Minuten Schleife mit so ein kleines bisschen Bewegung, ja. Manchmal auch so ein bisschen nickend. Und das spielen die dann ein und
nicht
in der Zeit gehen sie Kaffee kochen. Doch, es ist wahr, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich einen Kaffee kochen gehen. Ihr kennt den Bügeleisentest oder den Bügelbetttest, den Bügelwäschetest. Also ist kein Scheiß, den habe ich nicht erfunden. Ist ein Kollege aus Nordamerika, Harvard oder MIT oder so etwas. Erste Welle der Pandemie, vor über 2 Jahren. Und er spricht mit seinen Studierenden über, ja, wie sie das so wahrnehmen, wie sie das erleben, das Lehren und Studieren nur am Bildschirm. Und da gibt ihm eine Studentin die Rückmeldung. Also ich mache den sogenannten Bügelwäsche- oder Bügelbretttest. Was ist das denn? Na, ganz einfach. Wenn ich während einer Online-Lehrveranstaltung meine Bügelwäsche machen kann, ohne dadurch etwas zu verpassen, dann ist es nicht wert, dass ich eingeschaltet habe.
Das ist eine interessante Anekdote. René, was hast du denn persönlich bei deinen Studentinnen und Studenten so erlebt in der Pandemiezeit? Gab es da so ein paar kreative Vorfälle tatsächlich, jetzt wo wir schon gerade beim Thema Kreativität sind? Da lassen sich ja auch junge Menschen ganz viel einfallen immer.
Aber die Schleife ist schon gut, gell? Also hochinteressant.
Tatsächlich, sagen wir so, eine Form von Begegnung zwischen Lehrenden und Studierenden hat stattgefunden. Ja, keine Seite. Ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Keine Seite hat es als in irgendeiner Form bereichernd, beglückend, wertvoll wahrgenommen. Sondern das war minimales Pflichtprogramm. Ich will damit nicht sagen, dass die Studierenden nicht das gegeben hätten, was sie geben können, und dass die Lehrenden nicht alles getan hätten, um es zu einer guten Situation zu machen. Unter dem Strich, auch und gerade die stärksten Studierenden, damit meine ich die am stärksten engagiert sind, und haben am Ende gesagt, jetzt ganz ehrlich, in den 3 Semestern, wir haben das Gefühl, dass wir vielleicht ein Viertel oder noch weniger von dem gelernt und mitbekommen haben, was wir sonst eigentlich mitgenommen hätten. Mhm. Ja. Und ich habe dann den Beweis sozusagen dafür erlebt, als wir in der dritten Phase dann mal auch einige Zeiten hatten, wo wir Präsenzlehre wieder machen konnten, teilweise Hybrid, wo dann andere noch dazugeschaltet waren. Mhm. Und alle haben sofort aufgeatmet. Es haben sich andere Gespräche ergeben. Und ich bin zutiefst davon überzeugt. Ich kenne das auch aus meinen eigenen Projekten, jetzt in der Forschung oder in der Beratung, dass es bestimmte Phasen gibt in Projekten, bestimmte Tätigkeiten in kreativen Projekten, wo ein Online-Austausch wunderbar ist, sehr effizient, fantastisch. Mhm. Aber das, worum es eigentlich geht, jetzt im Design, das lässt sich durch das Digitale, davon bin ich zutiefst überzeugt, nicht ersetzen, sondern ganz im Gegenteil, es wird dadurch eingeschränkt, es wird dadurch schlechter. Mhm.
Weil natürlich keine menschliche Verbindung mehr da ist, gell, und auf Dauer schlaucht es einfach. Man möchte gar nicht mehr in den Bildschirm schauen, wenn man im 10., 15. Meeting drin ist. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, weil ich sehr oft in Zoom-Meetings bin, also auch auf privater Seite aus. Und es ist halt wirklich so, je mehr Leute im Raum sind, desto anstrengender ist das Gespräch oder desto mehr ist man dazu verleitet, sich zurückzuziehen, weil gerade bei Videokonferenzsoftware wie Zoom zum Beispiel, da gewinnt eigentlich immer der am lautesten redet. So, alle anderen werden ausgeklammert, weil die Technik eben so funktioniert, dass es sich auf das lauteste Geräusch fokussiert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Einwand habe, dann rede ich dem anderen automatisch ins Wort, und auch mit der Körpersprache ist das nicht zu vereinbaren, wie du sagst, mit der persönlichen Begegnung, wo man im Raum ist, wo man den anderen sieht, wo man auf seine Körpersprache eingehen kann und da auch viel, viel produktivere Dialoge führen kann. Also bin ich zu 100%
absolut. Dazu kommt ja. dazu kommen noch die zeitlichen oder teilweise zeitlichen Verzögerungen, die ja dann teilweise auch verunsichern. Also es ist total nachvollziehbar,
ja. Es ist ja nicht nur das lauteste Geräusch oder das lauteste Mikrofon, da bin ich natürlich im Vorteil, sondern eben auch die Moderation. Und da kann man vieles lernen und gleichzeitig steht die Technik an ganz so vielen Stellen im Vordergrund. Und in dem Moment, wo wir wieder uns von Mensch zu Mensch begegnen im Raum, erlebe ich einfach, wie sehr die nicht verbalen sprachlichen Signale, also die Kommunikationsanteile, wahrgenommen werden und wie ein anderes Gespräch entsteht. Einerseits, dass man feine Abstufungen, auch Zögern, Zweifeln, Humor anders wahrnimmt, darauf anders reagieren kann. Also man ist mehr im Flow und gleichzeitig entsteht dadurch auch, Vorsicht, großes, mythisch besetztes Wort, Inspiration. Ich bin lange Zeit kein großer Fan des Begriffs Inspiration gewesen. Mittlerweile glaube ich, dass er eine gewisse Substanz hat. Und
warum ist das so? Oder warum war das so?
Der Begriff Inspiration war für mich lange Zeit ein sehr romantisch verklärter und verklärender Begriff, der mit dem Geniegedanken eng verkoppelt ist. Also sozusagen die Person, die durch göttliche Gnade an den Flussauen entlang wandert und zack, ein Blitz trifft diese Person und inspiriert, also durch den göttlichen Geist begnadet, begabt, und die hat die geniale Idee. Also dieses etwas merkwürdige Bild, was in ganz vielen Köpfen immer noch, gerade auch im Design, vorherrscht, davon bin ich auch zutiefst überzeugt, das ist für mich auch immer mit dem Begriff der Inspiration gekoppelt. Und gleichzeitig habe ich doch den Eindruck, dass es irgendeinen Begriff braucht, der das in Worte fasst, was sich so schwer in rationale Worte fassen lässt, nämlich dass wir mehr als das, was wir nur sehen und hören, wahrnehmen, und dass das bei uns etwas auslöst, was viel schneller ist und zu Assoziationen führt, längst bevor die rationalen Gedanken dem hinterherkommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie verständlich gewesen ist, was ich gerade gesagt habe.
Also war das schon so, dass der Begriff Inspiration eher für dich was war, womit man eher so Freigeister oder so, also etwas, wofür man nicht groß arbeiten muss, sondern das einem so zukommt. War das so für dich? Weil Design ja doch eher sehr viel Eigenarbeit ist und sehr viel mit sehr viel Grips und sehr viel Konzentration.
Es hängt für mich, also der Begriff hing lange für mich, und ich glaube, in gewissen Teilen hängt er immer noch dran, so einem gewissen Rollenverständnis der Designerin oder des Designers, das sehr eng eben mit dem Geniegedanken und auch mit dem Künstlerbild aus dem 19. Jahrhundert verknüpft ist. Ich will dazu mal eine Geschichte von Wilhelm Wagenfeld erzählen, einem Designer, der zweifellos wunderschöne Arbeiten hervorgebracht hat in einer ganz anderen Zeit. Und von dem bekannt ist, dass er in seinem Atelier ganz viele Menschen gearbeitet haben, Tonmodellen, tagelang, wochenlang, monatelang, ich weiß nicht genau, aber lange, mühevoll, höchst konzentriert, ganz bemüht ist, dem Meister gerecht zu machen, der dann nach einer gewissen Zeit die Dinge muss ich aufstellen lassen, dann Federstrich, also mit einer leichten Handbewegung die Dinge einfach vom Tisch gefegt hat. Tagelang, und zwar wortlos, tagelang, wochenlang gearbeitet haben.
Kann man sich schön vorstellen.
Das war sein vernichtetes Urteil. So, und wenn das das Rollenverständnis des Designers ist, das Meister das Atelier hegt im wahrsten Sinne des Wortes, und die Scherben des Ganzen dürfen dann seine Mitarbeiter auflegen. Also damit habe ich ein gewisses Problem. Ich glaube nicht, dass ein solches Rollenbild uns dabei helfen könnte, die Aufgaben der Gegenwart und vor allem der Zukunft zu bewältigen. Und lange Rede, kurzer Sinn, so mit diesen Genie-Gedanken ist für mich früher immer dieser Begriff der Inspiration ein bisschen verbunden gewesen. Und wie gesagt, davon habe ich mich ein bisschen distanziert. Da habe ich mich ein bisschen emanzipiert.
Okay. Das Thema Designwissenschaft oder Designforschung ist ja, so, sage ich jetzt mal, für viele Designerinnen und Designer jetzt eher ein bisschen ein abstrakter Begriff. Man muss sich da wirklich mal konkret reindenken, weil ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wie deine Erfahrungen so sind, aber es ist schon so, dass die meisten in Design einfach nur ein Mittel, einen Weg sehen, mit dem man Dinge schöner machen kann, mit dem man Dinge beeinflussen kann. Aber es gibt ja, es ist ja eigentlich eine viel tiefere Bedeutung oder ein viel größerer Zusammenhang, der da in Verbindung steht. Ist diese Forschung, was Design überhaupt ist oder wie die Designlehre sich im Laufe der Zeit entwickelt, ist das momentan so deine Haupttätigkeit oder machst du tatsächlich auch selbst etwas Handwerkliches, also Projektarbeit, Kampagnen oder so?
Ja, das sind jetzt zwei Fragen. Auf das zweite gehe ich direkt ein. Im engeren Sinne eine Headline schreiben oder so etwas mache ich lange nicht mehr. In einem etwas weiteren Sinne konzeptionell und vor allen Dingen strategisch beraten, das mache ich weiterhin. Und ich habe aber im letzten Jahrtausend, darf ich so sagen, als ich in diese Branche reingekommen bin, habe ich noch gedacht, hey, ich bin auch bestimmt ein guter Designer. Nee, das bin ich definitiv nicht. Menschen, die sagen, Herr, später können Sie das für uns machen, ich sofort, wenn Sie möchten, dass das Projekt scheitert, dann beauftragen Sie mich damit, irgendwas zu machen. Kein Fall. Ja? Ich habe aber den Eindruck, dass ich andere Qualitäten habe, das sind eben so theoretische und konzeptionelle Themen zusammenzubringen, Menschen zusammenzubringen, Ziele herausarbeiten in Gesprächen und durch die Art und Weise, wie das Projekt strukturiert ist und wie ich das Projekt steuere, vor allem auch durch Kommunikation, zum Gelingen des Projekts beizutragen. Also es gibt durchaus lustige Geschichten, wo ich aufgrund dieser Ausrichtung auf Kommunikation als Teil des Designprozesses aus Situationen, die früher im fürchterlichsten Konflikt geendet wären, wo wir uns gegenseitig die Schädel eingeschlagen hätten, das in eine Richtung gebracht habe, dass alle nicht nur damit zufrieden waren, gerade noch gerettet, sondern nee, das ist wirklich ein gutes Ergebnis geworden. Das wäre das eine. Der andere Teil der Frage, der erste Teil der Frage, Designwissenschaft oder Designforschung heißt ja nichts anderes, als dass wir uns von diesem romantischen Gedanken im Design verabschieden und dahin kommen, dass Design eine Tätigkeit im Team ist aus vielen Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Disziplinen kommen. Das ist Alltag, das ist Berufspraxis. Da sage ich jetzt niemandem was Überraschendes, wenn ich sage, hey, ihr arbeitet mit Leuten aus der Betriebswirtschaft, aus dem Ingenieurwesen, aus der Logistik, auch aus dem Recht, aus der Psychologie, aus der Materialkunde, aus der Fertigung und so weiter. Mit denen arbeitet ihr alle zusammen? Ja, klar, natürlich, also interdisziplinär Zusammenarbeit. Und wenn die Anwendung am Ende immer im Vordergrund steht, dann ist da ganz viel empirische Forschung mit verknüpft, weil ich einfach empirisch herausfinden muss, was mit den Dingen geschieht, die ich in die Welt bringe oder den Botschaften, die ich in die Welt bringe. Denn ansonsten mache ich das ja nur für mich. Und seit diesem sogenannten erweiterten Designbegriff aus den 60er Jahren, das ist also jetzt läppische 60 Jahre her, und seitdem haben wir jetzt verstanden, oder ein großer Teil in der Designszene hat es jetzt verstanden, außerhalb der Designszene ist es noch relativ wenig so, dass Design eben viel mehr ist als Oberflächen verbeulen und die Entscheidung, ob ich etwas rot oder blau mache, ist also diese Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams, in internationalen Teams, in hierarchieübergreifenden Teams ganz wichtig geworden. Und diese Form der Zusammenarbeit selbst, also auch wiederum eine Form, ist es, die zum Erfolg des Projektes ganz wesentlich beiträgt. Und Der Witz ist natürlich, dass wir diese Techniken, die wir hierbei praktizieren, die wir uns aneignen, nicht nur für das Entwerfen einer neuen Kamera verwenden können oder einer neuen Kampagne, sondern dass wir diese Kompetenzen auch verwenden können, um einen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft auf gut Deutsch, des Lebens für ganz viele oder alle Menschen in der Gesellschaft zu nutzen. Und auch das ist wiederum nichts Neues, denn wenn wir in die Designgeschichte gucken, dann von Beginn an, seit Arts and Crafts, über 140 Jahren, geht es im Design immer wieder auch ganz stark darum, etwas dazu zu leisten, dass es den meisten Menschen besser geht und nicht nur wenigen.
Ja, genau. Ansonsten wäre es ja nur Kunst, gell?
Das ist jetzt eine heikle Frage. Ich würde gerne diplomatisch darauf antworten, wenn ihr über Kunst sprechen wollt, dann bitte nicht mit mir, dazu bin ich nicht kompetent. Ich kann nur was zum Design sagen. Insofern, inwiefern die Kunst einen Beitrag leistet, kann ich nicht bewerten.
Der Gedanke war eigentlich der, weil du ja gesagt hast, dass Design ja eigentlich immer einen Sinn stiften sollte. Also man hat ja eine gewisse Verantwortung damit und die sollte einem auch bewusst sein, weil wenn sie es nicht ist und man Design jetzt nur als Verschönerung oder Dekoration sieht, dann wäre es Kunst. Also dann wäre es ja so eher freigeistmäßig, dass man sagt, ja, ich male jetzt einfach ein Bild oder ich mache das grün oder mache das blau, hat aber gesellschaftlich keine Auswirkung. Also das meinte ich damit jetzt nicht irgendwie, Kunst direkt einzusteigen.
Genau, ich glaube, dass dir viele Künstlerinnen und Künstler vehement widersprechen würden mit der Aussage, dass die Kunst oder dass ihre Kunst keinen gesellschaftlichen Beitrag leisten wollte. Aber wie gesagt, da sind wir in der Diskussion darüber, was jetzt Kunst ist und da die Abgrenzung zwischen Design und Kunst. Wie kann man definieren? Ich finde, es ist auch wichtig, sich dem zuzuwenden. Und da sind wir auch wiederum in einem Teil der Designwissenschaft, nämlich der sich mit den Theorien zum Design beschäftigt. Und ich finde es auch wichtig, dass man an der Stelle nicht kapituliert, sagt, oh, das können wir so nicht trennen, sondern sagt, doch, wir bemühen uns darum, in dem Bewusstsein, dass wir keine absolute randscharfe Trennung hinbekommen, sondern dass es Übergangszonen gibt zwischen Kunst und Design. Gleichzeitig können wir diese Übergangszonen, diese Transformationszonen können wir eingrenzen und dadurch begrifflich verständlich machen. Also da bin ich auch, das ist Teil eben der Designwissenschaft.
Wie ist es jetzt denn bei dir bei den Gesprächen mit den Designerinnen und Designern, wenn du jetzt das Thema Designwissenschaft oder Designlehre diskutierst? Wie wir gerade gemerkt haben, da treffen teilweise schon mehrere Meinungen aufeinander und da werden hitzige Diskussionen geführt. Um das jetzt mal so besser greifen zu können, wie ist denn da deine Erfahrung? Ist man da nicht gefährdet, dass es immer nur eine Endlosschleife an Debatte ist? Also wie kommt man zu dem Punkt, dass da was rauskommt dabei, dass man am Ende sagt, okay, überzeugt, den Gedanken habe ich jetzt, das packe ich an, ich habe konkrete Ziele vor Augen. Wie erreicht man denn sowas? Weil jetzt so, wenn ich bewusst von außen drauf schaue, dann kann ich mir schon vorstellen, dass diese Diskussionen oder dass diese Debatten, dass man da aufeinander trifft, dass man versucht, den Konsens zu finden oder vielleicht auch Kompromisse zu machen. Aber wie kommt man da auf ein konkretes Ziel oder auf eine konkrete Handlung am Ende?
Das kommt darauf an, über welche Art von Projekt wir sprechen, also sozusagen projektabhängig. Passt ja zu eurem Podcast. Genau. Also, wenn wir hier auf einer theoretischen Ebene arbeiten, dann ist, steht am Anfang die Frage einer bestimmten Forschung, die sogenannte Forschungsfrage, mit dem Ziel einer Erkenntnis. Da ist die Handlung also diejenige, die Erkenntnis zu produzieren, die Erkenntnis herauszuarbeiten, sodass die Debatte mit Kolleginnen und Kollegen dann dieses Ziel verfolgt. Und am Ende kann ich feststellen, habe ich jetzt eine Erkenntnis zutage gefördert oder habe ich nur auf einer höheren Ebene die Erkenntnis zutage gefördert, dass wir keine konkrete Erkenntnis zutage gefördert haben. Auch das ist ja möglich. Das wäre das eine. Und in einem Projekt, wo es nicht auf einer theoretischen Ebene um Design geht, sondern auf einer pragmatischen Ebene, da habe ich ja immer einen Termin. Bis zu dem Termin muss was fertig sein. Das heißt, da komme ich ganz klassisch ins Projektmanagement, wo ich sage, okay, wir haben strategische Ziele und jetzt haben wir hier ein konkretes Projekt. Wie soll das dazu beitragen, dieses strategische Ziel zu erfüllen und innerhalb welcher Ressourcen? Und Ressourcen sind immer begrenzt. Wir haben immer nur begrenzte Zeit, wir haben immer nur begrenztes Geld, wir haben immer nur begrenzte Mitarbeit von Menschen. Das ist immer limitiert. Und innerhalb dieses Rahmens habe ich dann irgendwann auch eine Deadline. Das heißt dann, dass dieses Projekt damit normalerweise nicht endet, sondern gleichzeitig wieder nur das Sprungbrett ist für den Folgeprojekt, für den Anschluss. Das hört nie auf. Mhm. Aber diese Schleife hat einen Abschluss gefunden. Und insofern lässt sich da schon aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Erfahrung immer auch einen Punkt setzen, wenn man auf den Ausgangspunkt zurückkommt. Mhm. Ich stelle immer die Frage, was fehlt? Der Grund, um ins Tun zu kommen, und auch das Reden ist da Tun, also der Sprechakt, der Grund, um ins Tun zu kommen, ist ja, dass mir etwas fehlt. Sei es, dass mir eine Erkenntnis fehlt oder eine Lösung für die Situation, wie ich sie gerade sehe. Ich möchte mehr verkaufen. Also mir fehlt Umsatz. Oder ich möchte mehr verstehen. Mir fehlt Erkenntnis.
Ja.
Von dieser Frage, was fehlt, kann man ein Projekt aufziehen, ob das ein theoretisches oder ein pragmatisches ist. Am Ende kann ich dann auch, oder im Laufe des Prozesses, kann ich immer wieder darauf zurückkommen, weil es immer die Versuchung gibt, hey, lass uns mal rechts oder links abbiegen. Und ich kann dann immer wieder daran erinnern, hey, wir wollten doch eigentlich darüber nachdenken, was wir tun können, um das, was uns fehlt, zu produzieren. Mhm. Also wie gesagt, da ist Erkenntnis, da ist Botschaft.
Hast du das schon öfter erlebt, ob das jetzt mit Studenten oder mit Unternehmen ist, dass du sehr viel investiert hast in das Gespräch oder auch in das Schaffen von Erkenntnissen, und dann hinterher eigentlich gemerkt hast, okay, geredet wurde viel, aber die Aktion bleibt da irgendwie aus beim Gegenüber. Passiert dir das häufiger?
Oder vielleicht, dass es gar nicht angenommen wird oder umgangen wird? Oder?
Auch.
Aha.
Selbstverständlich. Vielleicht habe ich da jetzt mit meinen etwas mehr als 50 Jahren eine gewisse Altersgelassenheit. Mhm. Ich kann das annehmen, tatsächlich, auch in Zusammenarbeit mit langjährigen Kollegen, die äußerst erfahren sind, die wirklich wohlmeinend sind und sehr effizient arbeiten. Und gleichzeitig merke ich, ich konnte nicht überzeugen. Mhm. Ich konnte meinen Punkt nicht verständlich machen. Es hat nicht zu einer Verhaltensänderung geführt. Es hat nicht zu einer Bewertungsänderung geführt, dann kann ich das annehmen unter dem Motto, ich war nicht überzeugend genug, vielleicht ist meine Perspektive doch nicht die angemessene Perspektive, und ich gehe dann auch nochmal einen Schritt zurück und überlege, für das große Ganze, für das, was uns eigentlich zählt, das, was uns eigentlich zusammengebracht hat, wie entscheidend ist das, was ich jetzt durchbringen will, gegenüber dem, worauf der Kollege beharrt. Mhm. Ich dann feststelle, okay, ich würde es anders machen, aber es ist auch für mich kein Schaden für das Gesamtprojekt.
Okay,
ja. Dann lasse ich es. Dann lasse ich es und erkenne das auch so an.
Mhm.
Und ich weiß, dass es für manche Ohren merkwürdig klingt, aber ich bedanke mich immer dafür, wenn jemand mir schreibt oder sagt, das ist überhaupt nicht richtig oder nicht überzeugend oder ich sehe das ganz anders. Mhm. Danke, dass du mir geholfen hast, dass ich von dir lernen durfte, dass mein Ausdruck nicht verständlich war, dass es nicht überzeugend war, dass ein wichtiger Aspekt übersehen wurde, von mir übersehen wurde. Ja. Also ich lerne daraus immer mehr und so fange ich dann meistens auch Erstsemester den Studierenden an. Vielen Dank, dass Sie mich dafür bezahlen, dass ich von Ihnen lernen darf. Die lachen dann natürlich alle und sagen, haha, das ist jetzt aber ein bisschen kokett. Aber nee, sag ich, nein, es tut mir leid, es ist wirklich so. Mhm. Ich fürchte, dass ich von Ihnen viel mehr lerne, als Sie von mir.
Das ist eine starke Aussage und ja. Das ist lustig, weil Michi weiß noch, wie wir gestern drüber gesprochen haben, über das Thema Feedback.
Genau.
Und es ist so toll zu sehen, dass vom Auszubildenden bis hin zum Designforscher, zum Designwissenschaftler, genau. Dass sich das immer gleich durchzieht, nämlich, dass man Feedback einfach nutzen sollte und darauf aufbauen sollte, anstatt sich davon angegriffen zu fühlen, genau. Weil man das ja in vielerlei Hinsicht auch erlebt, egal wie konstruktiv die Kritik ist, wenn jemand damit nicht umgehen kann, ja. Dann stößt du auf eine Mauer, die dann komplett zu ist. Und schön, das auch jetzt mal von dir, René, zu hören, als jemand, der schon jahrelange Erfahrung hat im Bereich Designforschung und auch im Bereich der Pädagogik, dass du dich trotzdem auf eine gleiche Stufe stellst und sagst, ich lerne von euch und nicht unbedingt ihr von mir.
Genau. Das
finde ich super.
Ja. Das sollten sich viele einmal hinter die Ohren schreiben, gell? Ist wirklich so.
Also ich muss da zwei Anekdoten zu erzählen. Die eine ist, im Germanistikstudium hier in Köln an der Uni hatte ich einen fantastischen Professor, Ulrich Mehler. Es ging um Mittelhochdeutsch. Ja, ich könnte jetzt lange was zu Mittelhochdeutsch sagen. Ich bin ein Riesenfan von Mittelhochdeutsch geworden durch diesen Professor. Das heißt, Nibelungenlied haben meine Kinder von mir in Mittelhochdeutsch gehört. Die haben sich dann immer die Ohren zugehalten, weil das schrecklich war. Egal. Er hat uns gesagt, machen Sie sich nichts vor. Ich bin höchstens ein Buch weiter als Sie. Das habe ich nicht vergessen, diese Aussage. Die fand ich immer sehr, sehr stark. Und daraufhin habe ich die anderen Professorinnen und Professoren abgeklopft und gemerkt, oh, ich glaube, du bist auch höchstens nur ein Buch weiter als ich. natürlich nicht in allen Fächern. Aber ja. Er hat es transparent gemacht, was ich sehr stark fand. Und wenn du eben, Michael, von den Konflikten und Katastrophen gesprochen hast, beziehungsweise angedeutet hast. Ich war viele Jahre der Held der Arroganz. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also, wenn jemand einfach so doof war, nicht zu verstehen, was wir jetzt machen müssen, damit es funktioniert, dann konnte die Situation wirklich eskalieren lassen. Und dann sind auch die Messer geflogen und das gab wirklich böses Blut. Und nach einer gewissen Zeit habe ich mich gefragt, okay, ich muss mich mal ein bisschen schlau machen, wie ich in solchen Konfliktsituationen besser umgehen kann, damit die anderen mal lernen von mir, von meiner Weisheit und meiner Intelligenz, also damit ich mich in Konflikten durchsetzen kann. Mhm. Und von diesem Impuls geleitet bin ich dann in eine ganz andere Kiste gekommen, dass ich heute eine ganz andere Haltung dazu habe. Aber ich weiß wirklich, wovon ich spreche.
Also da muss man jetzt fast nochmal drauf eingehen. Also der Held der Arroganz, wie meinst du das? Also wie sah das aus?
Nicht. Achso, naja, wir sind in den Termin gekommen, ich war vorbereitet, ich wusste genau, was zu tun ist, ich wusste genau, was das strategische Ziel ist, ich habe alles verstanden und der Rest der Belegschaft, wenn die mir nicht gefolgt haben, waren einfach zu doof.
Aha.
Ja, und dann konnte ich sehr scharf werden und ich will jetzt nicht sagen ungerecht, abkanzelnd und mit beißender, sarkastischer Schärfe die Leute angreifen.
Interessant.
Also wirklich innerhalb von, also eine Eskalationsstufe von 0 auf 10 in 3 Sekunden überhaupt kein Problem. Und wirklich Brücken abbrechen, also Brücken sprengen, ja.
Aber warum, René, muss ich kurze Zwischenfrage, warum war da dein Ego angegriffen oder warum musste es überhaupt dazu kommen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da nie drüber nachgedacht, ob ich mich persönlich dadurch angegriffen gefühlt habe. Es kann durchaus sein. Mhm. Vor allen Dingen habe ich mich geärgert. Da bin ich mir sicher. Ich habe mich geärgert, dass jemand mir die Zeit stiehlt. Mhm. Ja, wir könnten doch schon längst weiterkommen. Ja. Und zwar für das, weshalb wir eigentlich hier zusammen sind.
Ist total also, nachvollziehbar, ja.
Ne? Jetzt machen wir das doch so, verdammt nochmal. Und warum beauftragt ihr mich denn überhaupt? Mhm. Ja. Und wenn es sowieso, wenn ihr mir nicht vertraut und wenn ihr mir nicht glaubt, dann lasst es halt sein. Ja, danke, auf Wiedersehen. Mhm.
Echt schön, also offene Worte zu hören, finde ich ja. Total gut.
Ist dir das mit Studenten auch so gegangen?
Nein, bei Studierenden war ich, also ich habe fast meine gesamte Berufstätigkeit nach der Promotion nicht nur eben beratend gearbeitet, sondern gleichzeitig auch immer lehrend als Lehrbeauftragter und auch war auch immer im WDR. Diese drei Standspielbeine habe ich immer gleichzeitig gehabt. Mhm. Und mein Rollenselbstverständnis in der Lehre war eher durch so ein Vorbild wie das, was ich eben geschrieben habe, Ulrich Mehler geprägt oder auch mein Doktorvater Harm Klüting oder auch eine Germanistikprofessorin aus München, die mir ein ganz anderes, ein sehr kooperatives Bild vermittelt haben. Darum geht's in der Wissenschaft, darum geht's in der Hochschule. Da gibt es keine Hierarchien aufgrund eines Rangs, sondern ausschließlich aufgrund von Wissen und Fähigkeit, dieses Wissen zu teilen, zu tauschen, auszutauschen, weil wir gemeinsam mehr Erkenntnis gewinnen wollen, wollen gemeinsam lernen. Und diese Professorinnen und Professoren, die dann vom ersten Semester einen mit ins Gespräch einbezogen haben und uns um Fragen gebeten haben, die uns umtreiben, das fand ich immer spannend. Insofern glaube ich, dass ich auch in meinen jüngeren Jahren als Lehrbeauftragter die Studierenden nicht so schlecht behandelt habe, wie die Auftraggeberinnen.
Okay. Aber es ist schön, das auch mal so zu hören, weil das absolut, ja. Irgendwo ein krasser Gegensatz ist, dass du auf einer Seite natürlich mit Auftraggebern, die dann irgendwann, also bei denen Hopfen und Malz verloren ist, wo du dann einfach die pure Arroganz rauslässt und auf der anderen Seite dann das Ultra-Vorbild bist, auf Augenhöhe mit den Studentinnen und Studenten. Also ist auch schön zu sehen, dass das beides auch irgendwo koexistieren kann, gell?
Ja, ich muss natürlich dazu sagen, dass mein romantisch verklärtes Rollenverständnis dadurch geprägt gewesen ist, dass ich sehr früh mit Otto Eicher 3 Jahre zusammengearbeitet habe und vorher schon ganz viel über ihn gelesen habe, vor allem aus seinen eigenen Büchern. Und deshalb so ein ganz klares Heldenprojektion hatte Otto Eicher. Und von Otto Eicher sind ja solche Geschichten Legende, wo er Jürgen W. Braun von FSB wie ein kleines Kind behandelt und nach Hause schickt und erstmal vorher ihm da mit einem Auftrag belästigt, ja, gefälligst erstmal hier seine Hausaufgaben macht. Solche Geschichten gab es ja zuhauf. Und deshalb dachte ich, also jetzt mal ganz ehrlich, ich war nicht gift, noch auf einer Stufe intellektuell, also dann behandle ich die auch so.
Wie kam denn diese Zusammenarbeit mit Otto Eicher zustande?
Ich habe ein Buch von Eicher gelesen, Gehen in der Wüste, da war ich ungefähr 15 oder so etwas. Das ist wieder eine andere Geschichte, wie ich da hingekommen bin, das habe ich jetzt gelesen. Seitdem fand ich das Wahnsinn. Ich habe vorher keinen Text gelesen, der so eine Diktion hatte und habe mir dann alle Bücher von Eicher besorgt, was für einen 14-, 15-Jährigen vielleicht ein bisschen bescheuert war, weil die Küche zum Kochen hat mich nun wirklich nicht interessiert. Dann Kritik am Auto, ja, also Autos fand ich auch spannend, aber das ist ganz, da ging es ja gar nicht ums Autofahren oder so etwas, war überhaupt keine Verherrlichung des Autofahrens. Also das merke ich, Innenseiten des Kriegs war unglaublich rührend. Also ich habe ganz viel über Eicher gelernt, bin so auch mit dem Thema Design intellektuell in Berührung gekommen. Und als ich in München angefangen habe zu studieren, habe ich, München ist damals schon sehr teuer gewesen, konnte ich mir nicht leisten und musste deshalb arbeiten, um mir das Studium da finanzieren zu können. Und zufällig war bei mir im Haus gegenüber eine kleine Werbeagentur. Ich habe in der Werbeagentur gejobbt, weil ich ein paar handwerkliche Kenntnisse hatte. Und dann, wie das dann so meine Art war, nach wenigen Wochen sagte ich, also was können kann ich auch? Also wir gründen jetzt eine Agentur. Also großkotziger ging es nicht mehr. Und haben, weil wir noch eine Stufe draufsetzen wollten, noch großkotziger, haben wir erstmal eine Agenturbroschüre für uns gemacht. Noch bevor wir überhaupt irgendeinen Auftraggeber hatten, haben wir eine Agenturbroschüre in 1000 Stück gemacht. Das,
ein bisschen Wahnsinn muss immer dabei sein, gell?
Ja, das war voll. Und diese Broschüre haben wir an unter anderem an Otto Eicher. Wir haben sie ja nicht nur verschenkt, wir haben sie vor allem verkauft. wir haben auch noch Werbeanzeigen dafür in der W&V und im Horizont geschaltet, die auch noch teuer waren, um sie zu verkaufen. Ist kein Scherz.
Interessant. Also, das muss man erst bekommen.
Ein Riesenverlustgeschäft, klar, aber stimmt nicht. In the long run hat es sich ausbezahlt. Also wir haben die Broschüre auch an Otto Eicher geschickt und nach 3 Monaten bekommen wir eine Einladung von einem Auftraggeber von Otto Eicher, sag mal Dost. Sehr geehrte Damen und Herren, auf Empfehlung von Otto Eicher möchten wir Sie, unserem Identity-Berater, möchten wir Sie dazu einladen, sich bei uns vorzustellen als Werbeagentur.
War die Broschüre so gut? Oder warum hat das funktioniert? Kann man das noch nachvollziehen?
Michael, jetzt mal ehrlich. Also natürlich waren wir genial. Klar. Die muss so gut gewesen sein. Wenn ich da heute drauf blicke, dann würde ich sagen, wir haben einfach Eicher sehr geschmeichelt dadurch. Aha. Und gleichzeitig hatte er den Eindruck, frage mich bitte nicht warum, dass man es ja mit uns mal versuchen könnte.
Interessant. Da würde mich jetzt interessieren, gibt es diese Broschüre in irgendeiner Form noch?
Ja, klar. Ich kann euch gerne mal eine schicken.
Ja, ja gerne, gerne.
Super.
Wirklich, mega. Super, ja.
Das würde mich echt interessieren. Also vielleicht war es auch dieser Mut, gell? Also dieses
überzogene Mut fast schon, gell?
Unvorhersehbare, wo sich ja Otto Eicher gedacht hat, so, okay, wenn die sich das trauen, das einfach mal so rauszuschicken, da muss was dran sein, gell?
Ich bin nicht sicher, ob er sich das gedacht hat, wirklich, das ist reine Spekulation. Ja. Wir haben uns am Ende natürlich wahnsinnig gefreut und wir waren zu dritt. Auch eine bunte Mischung. Uli Oesterle, heute einer der ganz, ganz fantastischen Comiczeichner, war damals schon ein fantastischer Comiczeichner, hat einen Otto Eicher nach einem Termin mal so im Vorbeigehen, so innerhalb von 10 Sekunden mit 2, 3 Strichen als Karikatur gezeichnet. Unglaublich treffend. Und der andere Fred Jäger, ein verrücktes Huhn, wirklich crazy chicken, der leider sich dann sehr früh auch umgebracht hat. Er ist von der Großhesseloher Brücke gesprungen. Okay. Ja, wir waren auch in der verrückten Mannschaft.
Ich fand es schon sehr spannend, dass du ja auch maßgebliche oder wirklich tiefe Berührungspunkte hast mit der Hochschule für Gestaltung in Ulm, die ja wirklich weltweit bedeutend war und auch die Designgeschichte geprägt hat. Gell? Du bist ja, also du warst direkt so parallel in der Zeit auch bestimmt verbunden mit den Designerinnen und Designern, die dort tätig waren, oder? Hast du dann auch selbst dort, also warst du ja selbst in der Hochschule und hattest du da auch dann die Lehrtätigkeit dort schon angefangen oder hattest du nur Verbindungen mit den Personen dort?
Ja, wir müssen ein kleines bisschen differenzieren. Die HFG, die Hochschule, wurde 1968 geschlossen und ich bin 68 geboren. Das heißt, wo ich tätig gewesen bin, das ist die Trägerstiftung. Die gibt es bis heute, Stiftung Hochschule für Gestaltung, die HFG, hatte eben eine Trägerorganisation, das war diese Stiftung, die hieß früher Stiftung der Geschwister Scholl und dann wurde es dann in der Hochschule für Gestaltung Ulm. Und diese Stiftung hat auch nach dem Ende der Hochschule weiterhin Aktivität zur Erfüllung des Stiftungszwecks entfaltet. Sehr lange Jahre, okay. Das IFG Ulm, der internationale Forum für Gestaltung, und da war ich ein paar Jahre aktiv. Ich habe aber, also an die Geschichte der HFG Ulm bin ich selbstverständlich anlässlich des Kontakts zu Eicher gekommen, weil ich mich selbstverständlich gefragt habe, wie kommt jemand in so eine Position? Ah ja, der hat vorher die Olympischen Spiele gemacht. Okay, wie kommt man denn dahin, dass man die Olympischen Spiele gestaltet? Ach so, der hat vorher eine Hochschule gegründet. Okay, wenn diese Hochschule denn so wichtig war und so einflussreich, warum ist die dann? Und auf diese Frage gab es damals, spät 80er Jahre, keine vernünftige Antwort. Das war mit den Händen zu greifen, dass die zwei, drei Aussagen, die dazu veröffentlicht waren, äußerst wenig überzeugend waren, total unschlüssig. Und dann habe ich gesagt, okay, das würde ich gerne genauer. Und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt. Und mein späterer Doktorvater sagte, okay, darüber, das interessiert Sie. Also, Sie können dazu bei mir eine Doktorarbeit schreiben. Ich, hey, wow. Dann schreibe ich also über diese politische Geschichte der HFG Ulm. In dem Zusammenhang habe ich dann auch viele sogenannte Ulmerinnen, Ulmer kennengelernt.
Ah, okay. Ja, das wäre nämlich eigentlich meine nächste Frage gewesen, nämlich wann so dieser Punkt in deinem Leben entstanden ist, als du dich dafür entschieden hast, dich der Designforschung zu widmen. Weil irgendwann, also wenn man jetzt startet mit oder als Designer startet im handwerklichen Bereich, muss man ja irgendwann einen Punkt erreichen, wo man sagt, ich mache jetzt handwerklich nichts mehr, sondern beschäftige mich mehr mit der Theorie dahinter oder mit dem intellektuellen Bereich. War das dann quasi dieser Moment, als du, sag ich mal, übergelaufen bist sozusagen in die Forschung?
Das ist eine interessante Frage. Auf der einen Seite habe ich eben immer Interesse daran gehabt, etwas zu lernen, also dieses geisteswissenschaftliche Studium, Germanistik, Geschichte, Kommunikationswissenschaft. Da habe ich gewisses Wissen gelernt, auch methodisches Wissen. Und in der publizistischen und vor allen Dingen in der Tätigkeit für den WDR ging es immer wieder darum, dieses abstrakte und detaillierte, differenzierte Wissen in einem kurzen Format, in wenigen Minuten, 3 bis 5 Minuten, auf 200 Zeilen oder so etwas, allgemeinverständlich zu vermitteln, ohne dass es deshalb verzerrt ist, dass es klischeehaft beladen ist. Und in der Praxis, zuerst in der Werbeagentur, haben wir zwar praktische Dinge getan, gleichzeitig waren die eben theoretisch fundiert, also ich würde sagen konzeptionell, aber auch methodisch durch Theorien unterfüttert. Und als mein Geschäftspartner und ich später hier in Köln unser Geschäftsmodell geändert haben, gesagt haben, wir machen keine Full-Service-Werbeagentur mehr, was wir viele Jahre gewesen sind, sondern wir machen ausschließlich Beratung, ausschließlich strategische Markenführung. Da haben wir angefangen, ohne dass wir das reflektiert haben, das haben wir erst später realisiert, da haben wir angefangen, Methoden, die heute gang und gäbe sind, User Experience für uns selber zu entwickeln. Und da hat dieses Forschende im Design, durch Design, für uns begonnen. Als das dann an anderen Ecken publiziert wurde, haben wir gesagt, ah, das ist lustig, das machen wir schon lange. Also ihr erzählt uns jetzt nichts Neues. Wir haben es halt nur nie publiziert.
Okay.
Aber das war der Moment, also du könntest sagen, der Moment der Designforschung, wenn ich jetzt nicht damit mit Designforschung meine, Forschung über Design, also so wie ich die Geschichte der Hochschule für Gestaltung Ulm gemacht habe, das wäre Forschung über Design, sondern Forschung im Design und durch Design. Das war der Moment, wo wir die Werbeagentur beschlossen haben und eine reine strategische Markenberatung etabliert haben.
Wie kommt man jetzt dann zu dem, dass man Designkritiker ist? Ich stell mal, ich muss da ein bisschen ausholen. Ich stelle mir das so vor aus so manchen bekannten Komödien, so das Pendant der Restaurantkritiker, der in ein Restaurant kommt und diese Situationen völlig eskalieren lässt, indem er das Restaurant, die Belegschaft mit vernichtenden Worten anschreit und in der Luft zerreißt. Muss man sich das so vorstellen, als Designkritiker passiert das genauso.
Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Vielen Dank. Also tatsächlich ist das auch etwas, was mich schon sehr, sehr früh beschäftigt hat. Das war die Zeit, als es MTV gab. Also ein Fernsehsender, wo nur Musikvideos liefen.
Ja, toll.
Wie abgefahren war das? Und mich hat Folgendes damals schon geärgert, dass es Filmkritiken gab, dass es Theaterkritik, dass es Literaturkritik gab, dass es Restaurantkritik gab, war mir damals nicht bewusst. Also, was ich damit sagen möchte, für einen Großteil der Bandbreite der kulturellen Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen gab es ein journalistisches Genre. Also fundiert und gleichzeitig eben das, was wir jetzt eben feuilletonistisch nennen, also auf den Punkt gebracht, auch ein bisschen unterhaltsam, aber eben differenziert mit einer Haltung, mit einer Meinung, subjektiv, aber vor allen Dingen fundiert. Wieso gab es das nicht für Musikvideos? Das hat mich wahnsinnig geärgert. Es gab einzelne Ansätze, aber die haben sich nicht etabliert. Dann habe ich das im Hinterkopf, having said this, habe ich irgendwann eine Doktorarbeit abgegeben und ein Freund von mir sagte, ich kenne jemanden beim WDR, der findet das bestimmt spannend. Es gibt da so eine Kultursendung im Radio und ich glaube, der würde einen Bericht über deine Doktorarbeit machen wollen. Okay, wow, gerne. Habe ich mich gemeldet. Erich Riedel war das. Er hat die Sendung mit der drei Mosaik erfunden.
Aber super, wie sich solche Sachen immer ergeben, gell? Das ist Wahnsinn. Toll.
Genau, da rief der mich an und dann fuhr ich zu dem hin. Das war ein wunderschönes Gespräch. Er sagte, okay, kommst du nächste Woche zu mir ins Radio? Ab dem Moment habe ich nicht mehr geschlafen. Ich war so nervös. Ich habe nicht mehr geschlafen. Wirklich, mein Blutdruck auf 2000. Jedenfalls bin ich ins Studio gekommen und wir haben dieses Live-Gespräch geführt. 5-6 Minuten. Es hat ihm gefallen. Er sagte hinterher, hey, das hat mir gut gefallen. Hast du nicht Lust, du kennst ja mit Design aus, in Zukunft mit mir über Design hier im Radio zu sprechen?
Was für Angebot.
Ne? So, das war, ich müsste nachgucken, ich glaube 1997, 98. Mhm. Und seitdem habe ich jetzt 430 Sendungen gemacht.
Ah, Wahnsinn. Ich erinnere mich an deine Aussage in irgendeinem Beitrag oder ich weiß gar nicht mehr wo. Bei der 500. ist Schluss. Ist es so?
Ja. Also, darf man nicht unterschätzen. 70 Sendungen, die ich da noch vor mir habe. Es gibt da gewisse Zyklen, immer gewisse Phasen. Das kann sein, dass ich manchmal in einem Jahr nur 5-6 Sendungen habe. In anderen Jahren habe ich 15 Sendungen. Mhm. Also, das heißt, das können durchaus noch so 10 Jahre sein.
Ah, okay.
Jetzt mal ehrlich. Mit Anfang, Mitte 60. Und mit dann irgendwie was um die 30 Jahren WDR, dann darf es auch wirklich, wirklich gut sein, dass bitte mal jemand anders das macht. Vielleicht gibt es dann den WDR so, wie wir ihn kennen, auch gar nicht mehr. Mhm. Und das verlagert sich sowieso alles komplett in ganz andere Formate. Und daran arbeite ich ja auch schon seit vielen Jahren, versuche ich den WDR dazu zu bekneten, in Sachen Designkritik ein ganz anderes Format mit mir zu machen.
Okay.
Bisher bin ich noch nicht so erfolgreich gewesen, aber ich bin guter Dinge, dass ich da dieses Jahr mal einen Fuß auf den Boden bekomme.
Welches Format hättest du da im Sinn?
Eigentlich gibt es dieses Format eben auch schon längst etabliert. Es ist nur nicht realisiert. Eine bestimmte Form eines Features, was aus unterschiedlichen Quellen sich speist. Und ein Thema eben vielschichtig beleuchtet. Und ich glaube eben, dass gerade heute das einfacher ist denn je. Stichwort Podcast. Wir reden jetzt schon knapp eine Stunde oder so etwas. Und es gibt ein Publikum, das eben nicht nur einen 5-Minuten-Beitrag oder nur einen 30-Sekunden-Schnipsel sich anhören möchte, sondern auch einen längeren, differenzierten, vielschichtigen Beitrag. So, und eigentlich möchte ich nichts anderes als das. Ich möchte raus aus der 5 bis 7 Minuten Kiste.
Ja, verstehe.
Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Mal in meinem Leben für den WDR Features gemacht, die dann 13 Minuten waren. Das ist das höchste der Gefühle. Okay. Dann gibt es direkt einen Anruf vom Intendanten, dass man hier wahnsinnig, nein, das ist alles das ist natürlich Blödsinn. Ständig gibt es auch ganz lange Formate in allen etablierten großen Radiosendern. Aber nicht für Design. Und das ist aus meiner Wahrnehmung ein Fehler, weil das Design für unseren Alltag so bestimmt ist, so großen Einfluss hat. Und das wird immer wieder anderen Stellen zugerechnet. Ich kann dann gerne die kleine Anekdote davon erzählen, dass Menschen, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, journalistisch zusammenarbeite, wo ich dann wirklich denke, ich habe ganz viel von euch gelernt, vielleicht habt ihr auch ein kleines bisschen von mir gelernt, würde mich freuen. Und ich dann sage, hey, wollen wir nicht mal eine Serie machen darüber, was so im digitalen Design stattfindet? Mhm. Und dann ernte ich Stille, Stirnrunzeln, hochgezogene Augenbrauen, Entschuldigung mal, Apps, Websites, was hat das denn mit Design zu tun? Das sind doch Programmierer. Okay. Und dann fällt natürlich bei mir wirklich alles zusammen, dass ich denke, wow, okay, was hast du die letzten 10 Jahre falsch gemacht, dass das immer noch nicht verstanden wurde.
Du müsstest schnell zu deinem Arroganzverhalten zurück.
Ich habe gerade dran gedacht,
Also möglichst Brücken abbrechen.
Also das muss man sich bestimmt so vorstellen wie beim Hulk, wo dann die Figur größer wird und das T-Shirt reißt, weil man voll in Rage ist und so, wenn man sowas hört.
Boah, ist fast Jordi, ich danke shocking. Dir. Jordi, ich danke dir. Das ist, jetzt habe ich den Titel für die neue Serie. Der Design-Hulk. Genau. Der kann der ganz besonnene Wissenschaftler sein.
Ja. Genau.
Aber wehe, ihr sagt das falsche Stichwort. Dann
wird er grün.
Herrlich, ja.
Also was ich an der ganzen Designkritik-Thematik sehr spannend finde, ist, ich kenne so von vielen anderen Designerinnen und Designern immer das Gefühl, dass man ja oft einmal mit sich selber kämpft, bin ich gut genug, kann ich mich der Welt mitteilen oder wird es vielleicht gar nicht ernst genommen? Und wenn man in die Designkritik einsteigt, dann braucht man, glaube ich, ein gehöriges Maß an Selbstbewusstsein und vielleicht sogar dieses notwendige Maß an Arroganz, dass man sagt, ja, ich finde, dass meine Meinung relevant ist und gehört werden muss. Ging es dir denn da auch dabei so, dass du vielleicht einmal mit dir selber gekämpft hast, weil du gedacht hast, okay, bin ich denn schon so weit, dass ich Designkritik öffentlich ausüben darf? Also darf ich mir das anmaßen? Hast du dir das jemals so gestellt oder war das nie ein Thema?
Mit diesem Selbstzweifel bin ich nicht gesegnet, sondern immer mit dem Wahnsinn, dass ich mich ganz schnell, ganz tief, ganz differenziert in Themen einbohre. Das ist wirklich ein etwas, was vielen Leuten sehr schwer fällt, fällt mir wahnsinnig leicht. Das bereitet mir überhaupt keine Mühe. Ruckzuck habe ich Dinge recherchiert, verstanden, zusammengebracht und kann sie auch abrufen, sodass ich immer wieder, wenn ich Texte gelesen habe, den Eindruck hatte, hör mal, ich glaube, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Hier fehlt was ganz Entscheidendes. Du hast über diesen Gedanken noch gar nicht nachgedacht oder was? Warum hast du das nicht berücksichtigt? Also das meine ich damit. Ich sage, ich bin von diesem Selbstzweifel nie geplagt worden. Ich hatte immer den Eindruck, sorry Leute, ich weiß es besser. Und das ist natürlich eine etwas unangenehme Haltung. Ich gebe das ganz offen zu. Niemand hat es gerne mit jemandem zu tun, der nicht nur sagt, er weiß es besser, sondern der es auch noch besser weiß und am schlimmsten auch noch die Leute spüren lässt, dass er es besser weiß. Mhm.
Hattest du da mal wirklich negative Erfahrungen jetzt im Arbeitsumfeld oder sogar im privaten Umfeld, dass dich dass es wirklich mehr Probleme bereitet hat? Also diese Haltung?
Mir hat das nie Probleme bereitet.
Also oder deinem Umfeld, sagen wir mal so.
Ja, ja. Ja klar. Natürlich, ja klar. Aber wie gesagt, ich habe mich da verändert.
Woher hast du denn diese Bestätigung genommen, dass deine Meinung jetzt richtig ist, dass du jetzt weißt, wovon du sprichst, und dass deine Meinung auch differenziert genug ist? Wann, also durch was hast du das bestätigt für dich, damit du so sicher an die Sache herangehen kannst? Also
was hat das so gefestigt, gell, auf ja, bestimmten Zeitraum?
Weil ich wusste, dass ich alles, was dazu an verfügbaren Informationen gibt, kenne. Nicht nur kenne, also oberflächlich, sondern wirklich verstanden habe, durchgearbeitet habe, präsent habe, Widersprüche zusammen herausgearbeitet habe und deshalb weiß, wovon ich spreche.
Ja, wahrscheinlich war, ja durch das Feedback von anderen, gell? Also wird ja auch Menschen geben, die dann sagen, ah, du hast recht oder ja, das ist wirklich so. Und ich glaube, auch dadurch kommt dann so eine gewisse Bestätigung zustande.
Ja, ich muss ehrlich sagen, da habe ich nie drüber nachgedacht. Und ich glaube, das war auch eher die Phase, wo eine Rückmeldung von anderen, die in Richtung Bestätigung ging, mir nicht so wichtig war.
Okay.
Warum sagst du mir was Neues? Selbstverständlich weiß ich, dass ich recht habe. Also wirklich nicht so was angenehm.
Hattest du einen Mentor?
Oui. Nein. Das ist auch ein ganz altes Leitbild von mir. Das habe ich spätestens sicherlich seit Eichers Lob auf den Autodidakten. Er selber ist ja Autodidakt gewesen. Hat in einem seiner Texte auch gelobt und da habe ich mich immer zu berufen gefühlt. Insofern könnte ich sagen, dass auf einer intellektuellen Ebene ich mir Eicher als Mentor gewählt habe, aber würde ich nicht sagen. Ich bin das erste Mal damit konfrontiert worden, als ich meine Dissertation als Buch veröffentlichen wollte und dafür unter anderem mit Gerd Hatje gesprochen habe. Also Gerd Hatje vom Hatje Verlag, der damals eben in den späten 80er Jahren der führende Verlag in Sachen Design, auch Kunst selbstverständlich gewesen ist. Und Hatje, alter weiser Mann, ganz schmunzelnd, so, zumindest und ganz freundlich, ganz lieb. Haben Sie zu Hause auch einen Altar, der in Richtung Rotes ausgerichtet ist?
Was in Richtung Rotes, oder? Ja.
Ja, genau, schon, in Richtung Rotes. Das war noch bevor es die Schrift gab, glaube ich.
Ah, okay.
Jedenfalls, also Rotes, der Ort, wo Eicher gelebt hat, der Ort, den es ja heute noch gibt. Und das hat mich sehr irritiert. Also, Moment mal, was da so verkehrt? Heute sehe ich das anders. Aber nein, ich kann mich, ich hoffe, ich tue jetzt keinen Unrecht.
Glaubst du denn, dass das Designer, also junge Designer, einen Mentor brauchen oder sich suchen sollten?
Ich bemühe mich, insbesondere Designerinnen, aber auch Designer selbstverständlich, zu fördern und zu stärken und zu unterstützen, wo es geht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier als Mentor auftrete, dass ich mich als Mentor sehe, sondern ich sehe es einfach als meine Aufgabe, meine selbstverständliche Pflicht, dass diese ganze Aktivität, die ich entfalte, es nicht für mich mache, sondern für die nächste Generation. Und ich glaube, ich hoffe, dass es ihnen tatsächlich hilft, denn es ist ein wahnsinniger Wettbewerb, automatisch, ob der jetzt positiv oder negativ zu bewerten ist, ist eine andere Frage, um Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass die allermeisten aus eigener Kraft nicht wirklich vorankommen können. Das ist natürlich dann auch der Gewinn einer Kooperation, eines Kollektivs, wenn man sich zu mehreren zusammenschließt, dadurch entstehen neue Themen. Aber ein Kollektiv kann schnell sehr viel stärker, sehr viel größere Aufmerksamkeit erzeugen. Aufs Kollektiv wiederum gerichtet, nicht auf den Einzelnen. Ich weiß nicht, ob man es sich zur Aufgabe machen sollte, als junger Mensch zu sagen, ich suche mir eine Mentorin, ich suche mir einen Mentor. Aber ich war immer an Zusammenarbeit interessiert mit Leuten, die besser sind als ich. Das meine ich aufrichtig, das habe ich auch damals ja gemeint. Ich war immer auf der Suche nach Leuten, die besser sind als ich. Mhm. Das ist heute noch so. Und in dem Sinne würde ich dann vielleicht doch jetzt nochmal einschränken, waren all die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, meine Mentoren.
Verstehe. Ja. Ich würde mal gern ein Stück zurückgehen, und zwar, du sagtest ja, du hast deine Haltung dann im Laufe der Jahre geändert. Da sind wir nicht mehr näher drauf eingegangen. Wie ist sie denn heute, deine Haltung jetzt zu Kritik oder zu Ablehnung, wenn jemand zwar deine Beratungsleistung bucht, aber dann doch nicht will oder doch sagt, nee, das machen wir anders. Wie verhältst du dich heute?
So wie ich das vorhin kurz skizziert habe, ich nehme das als ein äußerst wertvolles Feedback. Also das zustimmende Feedback, von dem lerne ich nicht so viel, aber von dem Feedback, was ich jetzt mal vergleichen möchte mit den Leitplanken auf einer Autobahn, wenn ich also mit 200 Sachen oder auch mit 60 Sachen auf der Autobahn fahre und ich komme gegen die Leitplanke, dann gibt die Leitplanke mir ein sehr wertvolles Feedback. Hey, du bist nicht on track. Und wenn ich also eine Rückmeldung bekomme, die Ablehnung, Unverständnis, Zurückweisung signalisiert, also wo dann auch Reibungshitze entstehen könnte, Funken schlagen könnte, dann nehme ich das tatsächlich als äußerst wertvollen Hinweis darauf an, dass ich mich zum Beispiel auf der falschen Spur finden könnte, dass ich das Ziel nicht richtig im Auge habe oder dass wir beide noch keine Einigung darüber erzielt haben, was unser gemeinsames Ziel ist oder dass ich einfach nicht überzeugen konnte, also mich nicht verständlich machen könnte.
Also das nimmst du dann so an und dann gehen auch... Okay.
Immer. Also erst gestern hatte ich so etwas... Da geht es um ein sehr großes Kommunikationsprojekt. Ich war völlig überzeugt, dass wir das so und so und so machen und habe mit verschiedenen Menschen, die beteiligt sind, gesprochen. Alle waren sehr verständlich meiner Meinung und einer war nicht ganz meiner Meinung. Und dann haben wir darüber diskutiert und ich habe mir genau angehört, was er sagt und wie er das sieht. Und dann habe ich abgewogen gegenüber dem großen Ziel und habe überlegt, okay, es kann sein, dass er recht hat. Es kann sein, dass ich recht habe. Ist es wirklich wichtig, dass ich mich hier an der Stelle meine Überzeugung durchsetze? Nee, das ist jetzt hier gar nicht wichtig. Ich glaube, dass der Unterschied, ob wir es so oder so machen, gar nicht so groß ist. Okay, ich spüre so starken Widerstand, dass ich ihn hier brechen müsste. Das erzeugt Schaden an einer ganz anderen Stelle. Also lassen wir das. Machen wir es so, wie du das für richtig hältst. Das ist für mich in Ordnung, weil ich sehen kann, dass in diesem Radius absehbar kein Schaden entstehen wird. Und dann können wir gucken, vielleicht ändern wir es dann ein paar Monate später wieder. Und dadurch signalisiere ich natürlich dem anderen nicht nur, dass er gehört wird, und zwar nicht nur oberflächlich, sondern wirklich gehört wird, weil sich dadurch etwas ändert, sondern er kann meine Rückmeldung zu seinen Hinweisen auch wiederum als aufrichtig wahrnehmen. Also wenn wir dann nach 3 oder 6 Monaten ein Zwischenfazit ziehen und sagen, guck mal, die Entscheidung, die haben wir damals in deinem Sinne getroffen, es ist nicht ganz das entstanden, was wir uns davon versprochen haben. Wir haben das alle mitgetragen. Sollen wir das jetzt mal anders ausprobieren? Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Gegenüber sagen wird, ja, doch, lass uns das mal ausprobieren. Oder die Situation hat sich sowieso wieder geändert und das kann nonchalant dann in eine andere Situation übertragen werden und sagen, okay, wir verändern das mal bei der Gelegenheit, weil jetzt ein neuer Anlass ist und dann ist das wieder vom Tisch. Und so entsteht aber im Projektzusammenhang kein böses Blut. Selbstverständlich muss ich aber immer aus meiner Kompetenz heraus bewerten, entsteht durch diese für mich nicht richtige Entscheidung ein Schaden in der Sache. Wenn dieser Schaden aus meiner Bewertung nicht entsteht, dann kann ich sagen, das ist eigentlich gleichwertig. So. War das verständlich?
Ja. Ja.
Ein letzter Gedanke, der mir jetzt, den ich mir noch notiert habe, da wird es jetzt eher so um die junge Designer-Generation gehen. Wir haben schon recht stark rausgehört aus den Artikeln, aus Interviews und Videos, wo du Vorträge gehalten hast, dass es ja schon irgendwo schwierig ist in der heutigen Zeit, wo halt das Designhandwerk, sage ich mal, vom intellektuellen Standpunkt leider etwas abgenommen hat, weil die Lehre sozusagen, wenn ich mir ein Handwerk aneignen möchte, dann kann ich das jederzeit kostenlos im Internet machen. Jeder kann sich mittlerweile Designer nennen. Das ist kein so ein, ja, also hat schon fast ein bisschen an Wert verloren gefühlt. Und was auch noch auffällt, ist, dass gerade bei Auszubildenden oder vielleicht auch bei dem einen oder anderen Studenten, dass da so ein bisschen der Wille fehlt, sich tiefer in die intellektuelle Seite des Designs reinzudenken. Geht es dir da auch so? Beobachtest du das für dich?
Also ich könnte jetzt in die Klage einstimmen. Ich würde auf jeden Fall da insofern differenzieren, dass ich sage, ich glaube nicht, dass es früher anders war. Mit, dass es nicht anders war, meine ich, man braucht eine gewisse Neigung und es braucht eine gewisse Attraktivität, das Buch mit den vielen Buchstaben drin, dass es mich anzieht und dass ich einfach auch den Wunsch verspüre, es zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen. Also ich will damit um Gottes Willen nicht sagen, dass Designerinnen und Designer heute nicht nachdenken. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Das Interesse daran, sich damit auf einer sehr breiten, sehr tiefen, differenzierten, theoretischen Ebene auseinanderzusetzen, ist gering. Ob das geringer ist als früher, wage ich zu bezweifeln. Ich habe früher nicht gelebt, deshalb kann ich mir da kein Urteil erlauben. Das ist auch für mich an der Stelle nicht relevant. Ich denke, dass die Herausforderungen für die Berufspraxis heute und in 10 Jahren und erst recht in 20 Jahren, dass die so gewaltig sind, dass ein Großteil der Tätigkeiten, für die man heute im Design noch bezahlt wird, dann nicht mehr bezahlt werden, weil es kostenlos ist. Dazu kann ich eine lange Geschichte erzählen, lasse ich aber an der Stelle weg. Und das bedeutet einfach für mich, wenn ich im Design auch in Zukunft mein Geld verdienen möchte, dann muss ich etwas beherrschen, was Maschinen nicht beherrschen. Ja. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was wir Kreativität nennen, Kern dessen beschreibt. Nämlich die Fähigkeit, auf verschiedenen Ebenen Sinneseindrücke aufzunehmen, zu verarbeiten und intellektuell, rational zu durchdringen, daraus etwas Neues zu machen im Austausch mit anderen. Möglicherweise werden KI-Forscher sagen, das ist kalter Kaffee, die Maschinen, die wir heute bei uns im Keller stehen haben, die haben das schon längst drauf, kommen in 20 Jahren auf den Markt. Gut, dann können wir vielleicht alle uns nur noch dem hingeben, dass wir ein gutes Buch lesen oder im Meer schwimmen, ich weiß es nicht, oder nur dazu beitragen, kreative Tätigkeiten auszuführen. Aber auf jeden Fall ist dann die Frage, wofür werden Menschen dann in der Berufstätigkeit überhaupt noch gefragt? Das ist dann wieder die Frage nach dem allgemeinen Grundeinkommen, denn dann wird das immer relevanter. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, was ich im Moment noch glaube, also wenn diese Entwicklung nicht so voranschreitet, sondern dass auch noch in 20 und auch noch in 40 Jahren das, was wir Kreativität nennen, von Maschinen nicht geleistet werden kann, dann ist es nicht mit Variation getan. Das, was wir schon als etablierten, erfolgreichen Entwurf vor uns haben, den bringen wir hier noch eine kleine Veränderung und dann eine kleine Veränderung und da machen wir eine andere Farbe und dann eine kleine Beule dran. Ja, aber im Kern ist es immer noch der gleiche Entwurf, weil ich nämlich nicht sagen darf, ganz ehrlich, wir müssen es so und so machen, komplett anders, dann wäre es viel besser. Und das ist das, was zum im Kern des westlichen Designs dazu gehört, dass Designerinnen und Designer hier ihren Auftraggeberinnen und Auftraggebern sagen, pass mal auf, lieber Chef, lieber Auftraggeber, das ist keine gute Idee. Lass das sein. Übrigens, die beste Idee wenn wir jetzt keine Kampagne machen, sondern dieses oder jenes. Die beste Idee wäre, wenn wir dieses Produkt gar nicht herausbringen, sondern das können wir.
Hier sicher trauen, was zu sagen, gell? Weil das sind ja auch viele Designer, gerade auch junge Auszubildende, die so frisch in ein Unternehmen kommen und dann gleich mal niedergeschmettert werden, gell? Und somit ihre Expertise gar nicht so recht ausüben, sondern sich da wirklich kleinreden lassen und.
Das grenzt ja teilweise an der Versklavung von ja. Oder einfach nur ausführen, Schnauze halten, ausführen, das ist wirklich so.
Und an der Stelle kann ich nur sagen, das ist ein Geschäftsmodell, das auf äußerst hohlen Beinen steht, also auf dünnen Füßen. Denn nicht nur, dass Leute sich nicht als Sklaven behandeln lassen möchten, sondern dass dafür auch gar nicht die Notwendigkeit besteht. Denn an ganz vielen anderen Stellen wird ja genau das gebraucht. Das Kritische, das freie Nachdenken darüber, was eigentlich eine Lösung zu der Situation sein müsste. Das ganz frische Nachdenken. So werden Geschäftsmodelle neu gemacht, dass irgendwann mal ein bescheuerter Computerhersteller sagt, pass mal auf, Telefone, wozu brauchen die Tasten? Tasten weg mit Telefon, ich brauche das nicht. Der Rest der Belegschaft sagt, hallo, was für ein Idiot, der bescheuerte Kreativcomputerhersteller. Haha. Und 10 Jahre später sieht die Welt anders aus. Das ist der Kern von Kreativität, zu sagen, nein, wir machen es ganz anders und niemand hat das Recht, niemand hat die Autorität, mir dieses ganz anders Denken zu verbieten. Und wenn ich in einem Arbeitsumfeld bin, wo ich den Eindruck habe, dass genau das nicht gewertschätzt wird, sondern wo das eine Störung ist, dann würde ich allen jungen Menschen dazu raten, kritisch zu prüfen, ob das eine gute Idee ist, sich in diesem Umfeld verheizen zu lassen. Denn so ein Geschäftsmodell wird nicht lange tragen.
Das war ein guter Schlussgedanke, wie genau. Ich finde, weil so abrundend ist, glaube ich, auch immer so als letzter Gedanke, um eben, wie wir vorhin gesprochen haben, auf ein Ziel zu kommen oder um ein Resultat jetzt aus diesem Gespräch auch hervorzuziehen, dass man sich als Designer wirklich damit auseinandersetzt, was die eigene Rolle ist, die man gerade belegt, welchen Sinn man stiftet in seinem Wirkungsbereich, dass man also nicht, also dass man sich auch ruhig mal traut, Dinge zu hinterfragen und die auch wirklich auszusprechen. Also diese, das, was wir oft einmal so als arrogant empfinden, weil wir denken so, wie kann der jetzt einfach so seine Meinung proklamieren und das als richtig hinstellen? Aber genau das wird ja oft einmal gebraucht und da gibt es einen merklichen Rückgang, was das angeht, weil man natürlich dazu eher tendiert, leise zu sein.
Also deutlich mehr Rückgrat kann man sich da auch wünschen.
Genau, und das finde ich so einen schönen Schlussgedanken, den wir hier jetzt als Resümee für uns ziehen können. So als kleiner Appell an junge Designer, dass sie einfach mehr nachdenken, sich mehr mit dem intellektuellen Bereich des Designs beschäftigen und auch als Resultat selbstbewusster auftreten. Wenn es um die Feedback-Kultur geht, wenn es um Vorgesetzte auch im Unternehmen geht, in dem sie tätig sind, dass sie auch ihre Rolle als Designer viel prägnanter ausfüllen.
Ja.
Dann würden wir uns gerne bei dir bedanken, René. Also war wirklich ein sehr spannendes und tiefgründiges Gespräch. Also da raucht schon direkt der Kopf.
Ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden locker weiterreden. Gell?
Locker. Also kein Problem, mühelos 3 Stunden da voll zu kriegen. Aber auf jeden Fall wollen wir auf jeden Fall jetzt nicht das Ganze auch in die Länge ziehen oder dir auch da die Zeit stehlen. Und deswegen bedanken wir uns recht herzlich bei dir. Wünschen dir auf jeden Fall
noch
viel Erfolg bei deiner weiteren Tätigkeit als Dozent und auch als Designforscher. Wir werden in den Shownotes natürlich auch die entsprechenden Verlinkungen einsetzen, damit jeder auch so noch tiefer in deine Arbeit reinschauen kann, in dem, was du veröffentlichst und in den Gedanken, die du auch publizierst. Ist also sehr, sehr spannend, da mal auch in die Geschichte hineinzutreten, mit wem du so Berührungspunkte hattest. Und in dem Sinne wünschen wir da alles Liebe und alles Gute.
Und Jordi, eins muss ich noch einbringen. Und wir würden uns natürlich super auf die Image-Broschüre freuen, wenn wir die zu Gesicht bekommen.
Ja, klar. Die schicke ich euch auf jeden Fall. Ich danke euch für die Zeit, die ihr euch dafür genommen habt. Danke euch, dass ihr mich überhaupt kontaktiert habt.
Danke dir, René.
Ich freue mich auf jegliches Feedback und ich danke euch auch vor allen Dingen für eure Fragen, die mich ziemlich ins Nachdenken gebracht haben und wo ich jetzt auch nochmal eine Menge weiter drüber nachdenken muss.
Das ist gut, das ist immer gut. Danke dir, René. Gell? Schönen Tag.
Danke,
danke, servus.
Dann, ciao.
Bis dann. Tschüss.